Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. Heute haben wir wieder eine ganz spannende Frage für euch, die wir diskutieren wollen. Mit mir im Studio, ich verrate sie noch nicht, mit mir im Studio sind mein Kollege
Moritz, hallo zusammen.
Und
Erik.
Und zwar
und bei unseren beiden Namen wissen, glaube ich, die Leute schon, worum es geht in dieser Folge.
Vielleicht, also ja, der Name ist ein bisschen Programm.
Nein, wir, um alle abzuholen, die nicht regelmäßige Podcast-Hörer sind. Die Frage lautet, sind Rennradfahrer eitel? Oder wie ich formulieren würde, eigentlich ist die Frage schon falsch gestellt. Wie eitel sind Rennradfahrer? Weil man sagt uns ja durchaus nach, dass es da die ein oder andere Spezies gibt, die wie aus dem Ei gepellt aufs Rad steigt und sonst...
Und auch wieder ankommt, so.
Das ist ganz besonders.
Ich würde gerne eine Gegenfrage stellen. Warum hast du uns beide eingeladen bei der Frage?
Deswegen komme ich direkt mit meiner Gegenfrage. Wie eitel auf einer Skala von 1 bis 10 würdet ihr euch einschätzen? Ich kann ja ein paar Hilfsfragen sozusagen zur Orientierung geben.
Mhm. Oder du fängst selber an.
Ach so. Nee, Moment. Diesmal stelle ich hier die Fragen.
Also Skala 1 bis 10, 1 gar nicht eitel, 10 sehr eitel.
Genau.
Würde ich, glaube ich, schon sagen
12.
7,5 oder so, wahrscheinlich schon 8.
Also schon, ja. Bekennt ihr euch schuldig?
Mhm.
So hätte ich mich, ich würde sagen, vor ein paar Jahren war es noch so eine 5 bis 6, mittlerweile ist schon so eine 7 bis 8, würde ich auch bei mir sagen.
Ja, ich glaube, das kommt irgendwie mit der, also entweder hört es mit der Zeit komplett auf, dass es einem alles egal ist, oder vielleicht ist es auch so eine Kurve, die dann irgendwann ansteigt und irgendwann dann wieder nachlässt. Das wäre dann noch empirisch zu überprüfen.
Was auf jeden Fall, glaube ich, so ist, dass das, was man als 8 empfindet, sich mit dem Verlauf der Zeit ändert. Also was man als total angesagt und schick, also wo man sagen würde, ey, da ich fühle mich gerade wie eine mega
Rampensau.
Super ausgestattet, einfach wie aus dem Ei gepellt, wie du es gerade gesagt hast, sieht total klasse aus. Und man guckt sich das an, es ist aber 5 Jahre her, dass man dann sagen würde, boah, fuck, also da, wie bist du da rumgelaufen? Das ist ja einfach nur unterste Schublade. Und was ich sagen würde, es gibt da einen Wandel im Verlauf der Zeit auch.
Das ist so ein bisschen wie wenn du so Kindheitsfotos von dir siehst, wie du als Kind so rumgelaufen bist und dann zu deinen Eltern sagst, so habt ihr mich rumlaufen lassen?
Ja, aber ich glaube,
Mode ändert sich ja auch.
Hat ja jenseits von Mode, glaube ich, schon gibt es so Trends und Entwicklungen. Ich meine, jeder kennt es, als er angefangen hat beim ersten Rad, da war die Sportbuchse und ein T-Shirt und irgendwelche Schuhe. Und irgendwann, wenn man dann so ein bisschen tiefer eintaucht in das ganze Rennrad-Fahrer-Kosmos, dann hat man das Gefühl, dazugehören zu müssen, um das jetzt mal ganz neutral zu formulieren, und sich da ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Und irgendwann ist man dann so ein... Bös gesagt, abgewichster alter Profi, der ist alles egal. Wäre so eine Arbeitsthese.
Also ich muss sagen, die Phase der Sportbuchse und Hemd, die war bei mir extrem kurz. Also bei mir war sofort klar, also mit dem Rennrad selbst kam das eigentlich. Mhm. Bin immer Mountainbike gefahren und hatte da überhaupt keine, also Grüße gehen raus an die Mountainbiker, da war mir nichts zu schade, da war mir alles egal, ist ja bei den meisten heute auch noch so, aber also mit dem ersten Rennrad war der Moment, wo ich gedacht habe, ey, okay, jetzt brauchst du aber auch halt zum Beispiel die enge Radbuchse und irgendwie ein enges Trikot und so, also du musst jetzt schon irgendwie vernünftig aussehen.
Ich hatte auch die ersten ein oder zwei Rennradfahrten, hatte ich noch eine Laufhose und eine Laufjacke an und dann eigentlich schon, aber weil es auch März damals war und noch relativ frisch und als es dann so April, Mai ein bisschen wärmer wurde, hatte ich dann auch wirklich Radtrikot, Radhose, Radschuhe, alles. Ich weiß aber noch, wie ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und bin dann so die Straße runtergefahren und so in den Radklamotten und mit dem Radhelm und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner, der mich kennt. Also ich habe mich irgendwie ganz komisch gefühlt, so in diesen Klamotten und mit dem Helm irgendwie auf und dachte, du siehst ja total bescheuert aus. Und heute denke ich so, oh, was ein geiler Typ.
Ja gut, diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist ja auch nochmal ein eigener Aspekt. Man fühlt sich ja in diesen knatschengen Lycra-Rennradbuchsen ja extrem geil. Und wenn man das so von außen sieht, denkt man manchmal so, so laufen die freiwillig rum? Also,
also ich glaube, also bei mir ist es ja so, dass ich mit 15 mit dem Rennradfahren angefangen habe, als der Ulle die Tour gewonnen hat. Das war 97. Und im Alter von 15, würde ich sagen, ist man ja noch vergleichsweise vulnerabel. Und ich muss sagen, das war schon eine Zeit, also ja, nennen wir das Kind mal bei Namen, da freust du dich ja über jedes Haar am Sack, ja, und dann anzufangen, sich die ganzen Haare an den Beinen zu entfernen und dann auch von den Gleichaltrigen natürlich die entsprechenden Kommentare zu kriegen, warum man auf einmal mit rasierten Beinen rumfährt. Das war schon irgendwie eine harte Zeit, muss ich sagen, aber irgendwie war ich auch so angefixt davon und dann hab schon auch, also da hat die Eitelkeit, muss ich sagen, das ist ja das Thema, da hat die Eitelkeit schon gesiegt, zu sagen, ich fahre jetzt aber hier nicht im Alf-Kostüm rum, die Beine müssen weg,
die Beine müssen weg,
die Beinhaare müssen weg.
Folgen Sie uns nächste Woche für die größten Rasierfails. Ja. Nein, ich habe ja eingangs ja auch die kleinen Hilfsfragen angekündigt, die würde ich gerne noch nachreichen. Einfach so auch die Frage, wie lange setzt man sich damit auseinander, was man an Klamotten ansieht? Passt das zum Rad? Passt das zusammen? Nimmt man, keine Ahnung, kauft man sich ein schwarzes Rad, wenn man weiß, okay, da passen alle Klamotten, oder man hat halt das Pech, irgendwie ein kreischend buntes Rad gekauft zu haben und dann passen dann die Klamotten nicht dazu? Also wie viele Gedanken macht man sich, dass es passt? Plus natürlich die Abrundung des Outfits inklusive Helm und Schuhe und Socken und Sockenlängen oder auch so einfache Sachen wie, würdest du Trikot und Hose unterschiedlicher Hersteller mixen? Also so fröhliches Mix and Match, oder ist man schon eher auf der Sache, okay, ich habe feste Kids, Hose, Trikot müssen von einem Hersteller sein, oder auch diese ganzen Mode-Brands, die ja dann sehr, sehr schwer angesagt sind, dass man sagt, hey, ich muss, wie man ja offensichtlich in München mit Paranormal-Studios rumfahren muss. Ich meine, das sind ja auch Wellen und Marken, die kommen, Marken, die gehen. Mal ist das eine angesagt, mal das andere.
Like, wenn auch Rafa kennt.
Ja, die haben ja damit angefangen, irgendwie gefühlt.
Die haben damit angefangen, würde ich auch sagen, ja. Also, das waren ja jetzt viele verschiedene Aspekte und viele verschiedene Fragen, wenn wir, also das... Ich habe ja schon ein Kurzzeitgedächtnis. Die letzte Frage ist mir am besten im Gedächtnis geblieben, also die Frage nach den Klamotten. Da habe ich auch eine Entwicklung gemacht, muss ich sagen, dass ich halt mittlerweile schon sage, das sollte alles aus einem Guss sein und schon auch von einer Marke irgendwie. Früher war mir das völlig bums. Ich bin früher aber auch total viel in Vereinsklamotten rumgefahren.
Gut, da ist ja Eitelkeit schon vorbei, wenn du üblichen Vereinsklamotten kennst.
Das mache ich zum Beispiel jetzt mittlerweile gar nicht mehr so. Und da war es eher so, dass du entweder, ja, je nachdem, wie groß der Verein war, hattest du sowieso nur ein Trikot und musstest Hose und Trikot dann sowieso irgendwie mixen. Oder du hattest halt eine Vereinshose dann auch, dann war ja sowieso klar, wie du rumfährst. Aber aktuell ist es schon so, dass ich irgendwie schon ganz ordentlich drauf achte und schon gucke, dass das irgendwie von einer Marke ist.
Marken bin ich da gar nicht so einheitlich bei den Klamotten. Also ich mache es mir mit Helmen, Schuhen und Socken immer einfach. Ich nehme halt immer weiß. Passt immer. Hose habe ich eigentlich immer schwarz. Außer eine, die ich gerade im Schrank habe, die ist so dunkelblau. Und da gibt es dann ein Trikot, was zwar von einer anderen Marke ist, was aber so einen Farbverlauf hat und unten am Bauch in dunkelblau endet. Und das sieht dann eigentlich ziemlich gut aus, weil es so zueinander passt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, die Ryzen-Hose muss zum Ryzen-Trikot und die Castelli-Hose muss zu den Castelli-Armlingen, sondern solange das farblich einigermaßen stimmig ist und sich jetzt nicht total beißt, bin ich da eigentlich...
Noch die Abstimmung dann zum Rad. Ich meine, auch da ist schwarz ja immer so die klassische Radfarbe, weil halt passt alles.
Also mein eigenes Rad ist knallblau und ich habe da auch schon rote Trikots und grüne Trikots angehabt. Ich sah also immer geil aus.
wenn ich sage schon Marke, dann heißt das aber nicht, dass ich immer nur mit einer Marke rumfahren würde. Also ich habe verschiedenste Sachen und ich mal allein durch unsere Testfunktion habe ich ganz viele Sachen zu Hause und dann, es ist nicht die eine Marke, die ich fahre, aber wenn ich mich anziehe fürs Fahrradfahren, was jetzt so klingt, also würde ich auch manchmal nackt fahren, das war überhaupt nicht so gemeint, also wenn ich mich anziehe, dann achte ich dann schon darauf, dass Hose und Trikot zusammenpassen und von einer.
Das ist ja mein neuester Fetisch, Einteiler. Ist auf jeden Fall Hose und Trikot immer von einer Marke, Sie sind aerodynamischer. Es gibt ja mittlerweile auch welche mit Taschen. Haben wir ja auch dieses Jahr einen Test gehabt im Roadbike-Magazin. Und die sehen einfach verdammt gut aus. Also wir haben bei uns im Flur, wenn ich aus der Wohnungstür rausgehe, haben wir so einen großen Ganzkörperspiegel.
Und nur für dich
da hängt. Da kommen wir wieder zum Thema Eitelkeit.
Dass ich 10 Minuten später losfahre, als ich eigentlich wollte, weil ich...
Oder einfach gar nicht, dass man da steht da einfach und sagt, so, genug für heute, zurück auf die Couch.
Oder dass man vom Schrank, ich habe gar nichts anzuziehen. Ich kann heute nicht fahren, ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
Ja, das sind ja schon, weiß ich, würde ich sagen, die fortgeschrittenen Formen der, oder krankhaften Formen der Eitelkeit. Aber also, als du die Folge vorgeschlagen hast, Brunki, da habe ich gesagt, Und wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken, ist es ja schon erstaunlich, wie viel Eitelkeit dann doch, also wie viel Anknüpfungspunkte man hat. Und du hast jetzt den Spiegel erwähnt bei dir. Habt ihr euch auch schon mal dabei ertappt, ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, beim Fahren vor großen Fensterflächen irgendwie besonders langsam gefahren zu sein oder die Strecke so gewählt zu haben, dass man da auch vorbeikommt?
Also ich dachte jetzt nur, dass ich mich krankhaft dann wirklich nach rechts drehen muss oder links, um mich selber zu sehen. Aber die Strecke extra so zu planen, ist schon nochmal
ein anderes. Das ist nochmal eine Stufe da drüber. Raus. Okay.
Nee, aber dieser Kopfdrehmechanismus.
Der Schaufensterblick, der ist schon, muss man sagen, der ist irgendwie drin.
Ja.
Ist das dann die Optik oder ist das das ergonomische, quasi der Leistungsgedanke, sitze ich auch optimal auf dem Fahrrad?
Ist auch noch ein Eitelkeitsaspekt übrigens. Optik. Können wir später noch drauf.
Schon beides bei mir, würde ich sagen. Okay. Also ich will schon einmal, man sieht sich ja selten nie von der Seite und dann gucke ich schon nochmal irgendwie rüber. Ich meine, ich fahre die gleiche Sitzposition wie immer. Aber ich gucke, es gibt so bei meiner Hausrunde nach einem Kilometer immer so eine große Schaufensterscheibe. Wenn ich an der vorbeifahre, ich gucke immer rüber und denke so, ja. Du siehst heute richtig gut aus.
Ist ja eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein und Wohlfühlen mit sich selber ist ja eigentlich doch gar nichts Schlechtes, oder?
Nö.
Ja, also man...
Punkt.
Nee, also ich glaube, man... Ich meine, es gibt ja durchaus die Ansätze, dass man, also die Rennradkleidung, die versteckt halt relativ wenig, also sie kaschiert nichts. Da muss man dann schon zu stehen.
Also, das stimmt.
Der Kollege Pfeiffer muss krampfhaft in sich halten.
Ja, das war irgendwie jetzt pubertäres Lachen.
Ach so. Ja, du hast ja auch eben schon angesprochen, so Stichpunkt Beinrasur ist ja, glaube ich, auch so ein, also für mich das Indiz für Rennradfahrer und Eitelkeit, weil, sind wir mal ehrlich, das ist reine Eitelkeit, warum Rennradfahrer das machen. Diese Frage mal ein für alle Mal.
Machst du das nicht wegen der Massage?
Ja, wirst du jeden Abend massiert von deiner Freundin oder deiner Frau vielmehr mittlerweile? Also.
Möchte die Teile der Antwort das Publikum sichern.
Also, ich finde. Allein jetzt beim, es muss ja keine Massage sein, aber wenn ich mir die Beine dann irgendwie mit Sonnencreme einschmiere oder das so, das ist dann schon angenehmer, wenn da kein Pelz ist. Und genauso, wenn du nach dem Fahren, gibt es ja diese Recovery-Salben oder sowas, um die Muskeln ein bisschen locker zu machen, wenn ich das da drauf mache, das mache ich auch ungern in den Pelz rein.
Ja, es hat schon ein paar
Es gibt auch schon Argumente, die rational sind für die Beinrasur, aber ich stimme dir zu, dass es auf jeden Fall auch mal mindestens 50% Eitelkeit sind.
Also alles gefragt, kann man, oder wer die Beine nicht rasiert hat, ist der nicht eitel? Also, oder ist jetzt etwas provokant gefragt?
Ja, ich würde jetzt
faul.
Ja, ich würde jetzt eigentlich für diejenigen, die das nicht machen, würde ich nicht kann sagen, also das kann jeder halten, wie er will.
Natürlich.
Und ist auch nicht ein schlechterer Radfahrer oder sonst irgendwas. Also das soll wirklich jeder so halten, wie er will. Für mich persönlich ist es halt schon so, dieses Eincremen und schon auch die Ästhetik, das sind eigentlich die beiden Sachen.
Auf jeden Fall. Es geht bei mir mit der Ästhetik sogar so weit, dass wenn ich jetzt im Schwimmbad bin oder am Strand, und man sieht dann andere Männer, die keine Radsportler sind, in kurzen Hosen oder auch so auf der Straße im Sommer kurze Hosen. Alf-Kostüm hast du gerade gesagt. Das ist so eine übelste Beinbehaarung dran, dass ich schon so denke, sieht jetzt nicht schön aus.
Und ja gut, über Geschmack.
Bevor ich Rennradfahrer war, hätte ich das
lässt sich streiten.
Ja, hätte ich nie vorher mich da irgendwie... Und auch ist ja auch die Frage, rasiert man im Winter?
Und wie oft?
Also ich sage so, also ich mache das nicht so regelmäßig wie im Sommer, aber ich kann da jetzt auch nicht 4 Monate lang die Haare an den Beinen wachsen lassen. Da sitze ich auf der Rolle, gucke runter und denke so, nee, das geht ja mal gar nicht.
50 Watt weniger.
50 Watt weniger. Und
nee, aber das
viel mehr habe ich auch nicht als 50.
Ja, aber das ist bei mir aber ähnlich. Also das muss auch im Winter, muss rasiert werden.
Aber das war früher bei mir zum Beispiel anders. Also das ist auch erst mit der Zeit dann gewachsen. Früher war bei mir im Winter, komm. Jetzt kommt.
Plauze wächst, Haare sprießen.
Ich lass mich völlig gehen. Da kommt die Werbekarawane.
Wenn ihr euer Rennradtraining in 2026 strukturierter angehen wollt, dann schaut euch unbedingt mal Join an. Das ist der Partner unserer heutigen Folge.
Join ist im Grunde ein persönlicher Coach in der Hosentasche. Das ist eine App und die erstellt euch Trainingspläne. Die passen sich adaptiv an euren Alltag, an eure Formkurve und sogar das Wetter an. Egal, ob ihr weniger als 5 Stunden pro Woche trainiert oder 25.
Dazu tragt ihr in der App einfach euer Saisonziel ein und gebt an, an welchen Wochentagen ihr wie viele Stunden Zeit für das Training habt. Join berücksichtigt diese Angaben dann bei der Erstellung eures individuellen Plans.
Und wenn sich eure Verfügbarkeit spontan ändert, dann könnt ihr das mit wenigen Klicks der App mitteilen und erhaltet dann sofort einen angepassten Trainingsplan, damit euer Formaufbau weiter auf Kurs bleibt.
Ich habe zum Beispiel kürzlich einen Workout absolviert, hatte aber keinen so guten Tag und habe deshalb die gefühlte Anstrengung in der App dann etwas höher bewertet als ursprünglich vorgesehen. Daraufhin hat Join meine nächsten Tage ein bisschen weniger intensiv umgeplant.
Join könnt ihr zudem mit anderen Apps wie zum Beispiel Strava, Swift oder Ruvi verbinden. Dann werden die Workouts automatisch synchronisiert und ihr könnt die Einheit super leicht dann auf der Rolle fahren.
Wenn ihr Join mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr die ersten 30 Tage kostenlos trainieren und müsst dabei auch keine Zahlungsdaten hinterlegen. Geht dazu auf join.cc/faszinationrennrad und Join schreibt sich J-O-I-N. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und wir wünschen euch viel Spaß beim Training und jetzt zurück zur Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane. Finde, wenn wir bei den Beinen sind, ist es ja auch zur Sockenlänge nicht weit.
Ja.
Die hat sich ja auch schon verändert über die Jahre. Also Socken sind ja tendenziell länger geworden.
Ja.
In den letzten 15 Jahren. Früher habe ich immer so gedacht, bei den Leuten, die so sehr lange Socken hatten, so, das ist ja viel zu lang. Mittlerweile werden sie bei mir auch jedes Jahr so einen halben Millimeter länger.
Mittlerweile ersetzen sie die Radhose. Ja. Also das war genau so ein Punkt, was ich eben meinte mit früher, also was man früher als normal empfunden hat und gedacht hätte, man ist eitel und total rausgeputzt eigentlich. Wo, wenn man es heute sieht, dass man dann sagt, um Gottes Willen, weil gerade die Sockenlänge, also ich hatte früher immer diese Knöchelsöckchen da an und ich weiß noch, dass ich mir mal, das muss halt so 2005, keine Ahnung, irgendwas in den Zeiten, als Lance Armstrong noch fuhr, hatte ich mal US Postal Socken und die waren damals schon so ein bisschen länger und der Armstrong war ja auch jemand, der eigentlich als, ich hätte sagen, als erster damit angefangen hat, dass die so ein bisschen länger wurden. Und dann wurde ich da tatsächlich drauf angesprochen und teilweise auch, also habe ich verprügelt. Meine Sprüche halt gekriegt, so ein bisschen ironische Sprüche, was ja auch okay ist, aber das ist so die erste Erinnerung, die ich daran habe. Aber das ist genau auch so ein Punkt, wenn ich Bilder von früher sehe, dann ist es ganz oft auch die Sockenlänge, wo
ich Ich habe neulich erst ein Foto von mir entdeckt von einem Rundstreckenrennen 2013. Da war es ziemlich heiß und da hatte ich auch nur so wirklich so, ging so ganz knapp über den Knöchel. Das war schon so ein bisschen, dass ich dachte, oh Mensch, was hast du denn da gemacht?
Du siehst ja aus wie ein Triathlet. Ja. Schäm dich.
Ja gut, wobei da muss man sagen, gibt es auch die Variante der Kniesocken, die quasi bis zum kurz unter das Knie gehen, diese Kompressionsdinger. Ist auch schwierig. Aber genau so ein Thema ist auch die richtige, also Klammer auf, die richtige Bip-Short-Länge. Ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede, wenn man verschiedene Hersteller ausprobiert. Manche gehen halt so gerade übers Knie, aber ich habe auch welche, die hören in der Mitte der Oberschenkel auf und man fühlt sich fast wie Hotpants-mäßig. Okay, die fahre ich jetzt nicht länger als nötig, weil das geht nicht.
Ja, du musst schon, finde ich persönlich, bis kurz ans Knie, Knie heranführen. Ja.
Das finde ich auch so ein Punkt, wenn man verschiedene Hosen hat, auch verschiedene Modelle, die Bräunungskante. Auch verschiedene Sockenlängen, verschiedene Trikots. mir passiert es immer irgendwann im Sommer, dass die Bräunungskante verrutscht. Und das ist ja auch so eine Frage, kultiviert man diese Bräunungskante oder vermeidet man sie? Es gibt ja auch Menschen, die sich dann die Trikotärmel hochkrempeln im Hochsommer beim Fahren.
Oder die Beine.
Oder die Beine hochkrempeln oder die Socken runter, damit eben diese nicht so eine Kante entsteht, sondern so ein sanfter Übergang. Oh, weiß ich nicht. Ich war früher schon immer stolz auf meine Bräunungskanten. Und mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ob ich da so... Mittlerweile ist es mir ein bisschen egaler geworden, würde ich sagen.
Ich finde, da muss man ja sagen, eine Veränderung in der Mode ist ja die Länge der Trikots, der Trikotärmel vielmehr. Und das war ja früher so ganz weit oben. Und dann war die Bräunungskante ja so, dass man sie in einem normalen T-Shirt eigentlich auch problemlos verstecken konnte. Jetzt sind die Trikots, die Ärmel ja quasi bis an den Ellenbogen herangerutscht. Und wenn du unten knapp oberhalb vom Ellenbogen diese harte Kante hast, finde ich bei Remco Evenepoel ist das immer sehr stark ausgeprägt. Ja,
die muss ich auch erdenken.
Also das finde ich dann schon, geht auch schöner,
sagen wir so. Ich habe gerade die Vorstellung, wenn man einen Rennradfahrer im Schwimmbad sieht und dann über Eitelkeit nachdenkt, da muss man sehr starkes Selbstbewusstsein haben, wenn dann so diesen schmalen Bereich so zwischen Knie und Mitte Oberschenkel ist braun, so Unterarme sind braun und dann hast du noch am Kragen diesen Cut und dann
vielleicht noch diesen Helmriemen im Gesicht.
Streifen und von der Sonnenbrille auch noch, so die Augenhöhlen auch noch heller als der Rest.
Der Anti-Panda.
Ja. Also. Ja. Und dann denkt man, okay, das im Freibad mit Würde zu tragen, ist schon eine Herausforderung.
Ja, vor allen Dingen, ja, ist man ja dann auch eher, weil man eben viel auf dem Fahrrad sitzt und nicht im Gym noch irgendwie andere Sachen macht, ist man ja eher die schneeweiße Hühnerbrust. Also gibt's schon schönere Sachen. Ich sehe, also wir haben aber gerade eine negative Dynamik von, wir sind alle so geil, bewegt sich das gerade
so ziemlich in Würste. Ja, wir müssen es ja ein bisschen von diesem elitären Zirkel runterholen, dass wir uns auch selber ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen und auch eingestehen, dass wir bei aller nach außen getragenen Eitelkeit und worauf alles wichtig ist, dass es am Ende halt auch irgendwie nur ein bisschen Getue ist.
Ich muss auch noch eine ganz lustige Geschichte loswerden, die war, es muss auch so 2012 gewesen sein, da bin ich Radrennen gefahren, habe noch studiert und eine Kommilitonin, die auch Sport interessiert war, aber keine Rennradfahrerin, hat mich gefragt, ob sie mitkommen könnte, sie würde gerne mal so ein Radrennen mal vor Ort sehen. Da habe ich gesagt, ja klar, komm mit. Sind wir hingefahren, sind am Parkplatz angekommen, ich habe mein Rad ausgeladen, aufgebaut, sie hat so ein bisschen geguckt, es fuhren halt schon so die ersten Leute links und rechts an uns vorbei und nach 5 Minuten meinte sie zu mir, sag mal, Erik, kann das sein, dass Rennradfahrer furchtbar eitel sind? Und meinte ich so, nicht schlecht. Also nach 5 Minuten hast du uns durchschaut.
Also woran hatte sie das dann festgemacht?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war so dieses typische Erscheinungsbild auch des Rennfahrers, der natürlich dann, da werden die Beine eingeölt und dann wird sich beim Warmfahren unterhalten und wie viele Kilometer hast du dieser schon? Ah, ich war schon irgendwie 3-mal auf Mallorca und du merkst einfach so an der Attitüde und an den Sonnenbrillen und an dem ganzen Gehabe, was, also kann man ja wirklich manchmal auch Gehabe nennen.
Rumgockeln.
Ja, so ein Rumgockeln, merkst du das halt einfach, wie da so das Testosteron durch die Luft schwebt.
Ja, das ist irgendwie.
Aber ist das, wie soll ich sagen, ist das echtes Selbstbewusstsein oder wie viel Unsicherheit versteckt sich eigentlich auch dahinter? Ja. Also, dass man dann auch denkt, scheiße, gleich geht's wieder auf die Fresse. Und vorher will man sich aber irgendwie noch ein bisschen aufplustern. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Jein. Also ich glaube schon, dass du, ich meine, dieses Bewusstsein oder auch Markenbewusstsein, Geld ausgeben für gutes Aussehen mit irgendwelchen teuren Marken, teuren Helmen, teuren Schuhen, das ist schon auch ein bisschen, ja.
Aber da direkt die Frage, muss das immer teuer sein oder muss das halt nicht nur gut aussehen? Also es kann ja auch günstig sein, aber halt einfach total von A bis Z aufeinander abgestimmt sein und
ich glaube, dass auch der Preis, also bei diesem jetzt nach außen getragener Eitelkeit auch durchaus eine Rolle spielt, dass das nicht mit zwar gut aussehenden, günstigen Teilen nicht so funktioniert. Also zumindest in der eigenen Wahrnehmung der jeweiligen.
Ich glaube, du willst ja schon in der Szene gut ankommen und so ein Beispiel wäre jetzt bei Specialized zum Beispiel, du willst halt, dass der S-Works auf dem Unterrohr steht und nicht einfach nur Specialized, weil dann alle in der Radbubble natürlich wissen, oh, nicht schlecht.
Also ich glaube, dass Specialized das schon gut macht, dass sie mit diesem, also dass das teuer, also gut, das ist nicht nur Specialized, sondern bei ganz vielen Marken ist ja das teuerste, hat halt noch irgendwas irgendwie.
So einen kleinen Hint, wo du
weißt, wo man dann schon erkennt,
Specialized okay, ist es schon sehr,
das Specialized sehr ist es halt sehr groß,
genau. Weil da halt S-Works draufsteht und du weißt, okay, das ist der Toprahmen, der halt nochmal ein paar tausend Euro mehr kostet als das Ding da drunter. Bei anderen ist das
auf der besten erstmal fast genauso aussieht.
Ja. Also wirst du ja nicht so mit dem Holzhammer eingetrichtert, so, hey, hier ist ein 12.000, 13.000 Euro Rad, sondern das ist eher, da muss man schon genauer hingucken. Ja, aber auch so dieses, meine These ist ja auch, was die Klamotten angeht, dass auch Klamotten mittlerweile viel mehr über Style verkauft wird, um halt da ist die Industrie ganz schön perfide, die Eitelkeit von Rennradfahrern ausnutzt und ihnen teure Sachen anbietet, wo dann mittlerweile die Optik eine größere Rolle spielt als die Funktion. Also ich weiß noch, als ich vor mittlerweile 12 Jahren angefangen habe, war so Assos, die Radhose, Gonzo, das waren halt die haben mit ihrer Funktion so eingeschlagen und es war so wichtig bei der Radhose, die muss funktionieren, die brauchen super Polster. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen der Fokus weg von die Top-Funktion, das beste Polster, das hält irgendwie 20 Stunden am Stück durch und alles super und der Rest wird drumherum gestrickt. Mittlerweile ist so dieses optische, modische Statement zumindest da mehr in den Fokus gerückt.
Es muss gut aussehen und dann muss ich 2 Stunden damit durchhalten.
Das ist jetzt überspitzt formuliert, aber ich glaube schon, dass das eine Entwicklung ist, die...
Ich überlege gerade so, wie viel von dieser Entwicklung, gerade was so Optik und Eitelkeit angeht, ist auch Social Media geschuldet. Weil Rennradfahren findet ja schon auch auf Social Media immer stärker statt.
Ja, klar.
Und
gut, also ist natürlich eine... Also selbst wenn es um Selbstdarstellung geht und wenn es auch bei Rennradfahren viel Selbstdarstellung ist, dann hat das natürlich ganz viel damit zu tun. Aber ich würde deshalb nicht sagen, dass die Funktion komplett raus ist. Also ich glaube, du musst schon, oder wir versuchen das ja auch in unseren Tests immer, also schon die Funktion immer rauszustellen. Und ich glaube, dass Kaufentscheidungen ja nie reine Vernunftentscheidungen sind, sondern dass bei Kaufentscheidungen immer irgendwie dabei ist, dass aus welchem Grund auch immer, spricht mich jetzt genau dieses Produkt einfach total an. Und ich persönlich bin jemand, der sagt, da kommt schon die Funktion an sehr weit vor, also vorderer Stelle. Und dann freue ich mich aber, wenn halt 3, 4 Farbvarianten zur Auswahl stehen und ich dann die Chance habe, das zu, dann entscheide ich halt schon einfach nur krass nach nach Optik und haben wollen Effekt, aber also jetzt ganz ohne Funktion fände ich auf jeden Fall schwierig.
Mir fehlt gerade noch ein wegen den Socken. Als meine Frau angefangen hat, so ein bisschen Rennrad zu fahren, hatte ich ihr auch ein paar Radsocken gegeben und die waren halt so ein bisschen länger geschnitten, jetzt nicht super lang. Und dann hat sie immer nach unten gekrempelt beim Fahren, weil sie gesagt hat, nee, so lange Socken sehen noch scheiße aus. Und ich dachte immer so, nein, was machst du? Die müssen lang sein. Ja.
Ich habe irgendwie beobachtet, dass es ja eine Mode ist bei jungen Frauen auch, die weißen Socken jetzt über eine schwarze Leggings zum Beispiel drüber zu ziehen oder auch beim Laufen. Und da muss ich mich auch fragen, das war ja schon eine Diskussion, die wir ja schon hatten, Socken über die Beinlinge oder unter die Beinlinge. Und da frage ich mich, ob vielleicht der Radsport auch dazu beigetragen hat, das in die Breite zu tragen, dass man das jetzt viel häufiger so im Alltags, in so Alltagssituationen halt auch sieht, dass die Socken so hoch gegangen sind. Also Henne und Ei, was war zuerst da? War das der... Also haben die Radsportler das adaptiert oder ist es vom Radsport in die Gesellschaft geschwappt?
Ich würde sagen, das ist von der Gesellschaft in den Radsport geschwappt, aber eher so Atzen-Style-mäßig. Also die Leute, die sich die Hose in die Socken gesteckt haben, die gab es ja schon vor 20 Jahren. Die haben halt dann irgendwie schlechte Musik gehört und einen auf Obercool gemacht. Also quasi wie ein Rennradfahrer. ich glaube jetzt nicht, dass die in die Socken gesteckte Leggings bei Frauen, dass das jetzt auf den Radsport zurückzuführen ist.
Ja, meine würde These. Glaube ich auch. Noch ein Aspekt ist ja auch dieses, sich bei den Profis Sachen abschauen, Stichwort rasierte Beine, Stichwort hier aus einem Guss von Helm bis Hose bis zu Schuhen, ist ja auch so ein Ding, stimmt man alles miteinander ab, man sieht ja auch immer mal wieder so Leute, die rumfahren quasi, die aussehen wie Teamfahrer, aber höchstwahrscheinlich keine sind.
Ja, das Abgucken, das ist auf jeden Fall, und das von Kopf bis Fuß, das ist auf jeden Fall, also wenn man das da sieht, andererseits würde ich da auch dagegen halten, im Profi-Radsport gibt es ja auch oft genug Sachen, wo du denkst, um Gottes Willen, der arme Mensch, und jetzt muss der ein Jahr lang so rumfahren, bis das nächste Trikot kommt, bis das nächste Outfit kommt.
Ja, darf ich Namen nennen? Ben Healy.
Hey, nix gegen Ben Healy.
Ich weiß, also cool, viele feiern ja Ben Healy und großartiger Fahrer, aber so wie der rumfährt, weiß ich nicht, mit seinen langen Socken und seinem Gewippe auf dem Rad, denke ich mir immer so, nee, das ist für mich eine persönliche Beleidigung des Zuschauers.
Da sprichst du aber nochmal einen anderen Aspekt an, der Eitelkeit, also das, wie sitzt man auf dem Fahrrad und wie fährt man? Also, weil das finde ich, das war ja auch immer eine Sache, dass man bei Ulle immer gesagt hat, der sitzt so elegant und er fährt so elegant. Mhm. Und zum Beispiel
Chris Froome
konnte, ja, ich wollte es gerade sagen, also Chris Froome war halt immer so für mich das krasse Gegenbeispiel, wo ich gedacht habe, so, oh, allein auf dieses Gegeige auf dem Fahrrad, allein deswegen finde ich das schon schwierig.
Mhm. Führt uns dann zur Frage, wie schwierig ist es eigentlich wirklich, die Eitelkeit durchzuhalten? Also Klamotten haben wir jetzt, glaube ich, dann durch. dann, klar, eigenes Kapitel, aber dann auch, klar, dieses, wie sitze ich auf dem Rad, sehe ich gut aus, wenn mein Sattel 2 Zentimeter zu tief ist und du so rumstampfst, was für eine Trittfrequenz fährst du,
Sitzlänge. Also da würde ja die Frage halt lauten, was umfasst Eitelkeit eigentlich alles?
Ja. Also ich glaube schon, also dieser Stil, auf dem Fahrrad gut zu sitzen, also das ist halt, wirkt als Fahrer und Rad aus einem Guss, Rad weder zu groß noch zu klein, noch irgendwelche, keine Ahnung, stampfenden, ergonomisch fragwürdigen Beinrotationen oder sonst irgendwas. Ich meine, da gibt es ja auch vieles, wo man dann selber auch versucht, irgendwie sich einen vernünftigen Stil anzugewöhnen. Also beobachtet ihr das bei euch, dass ihr sagt, okay, hier Arm rein, bisschen Schultern entspannt und nicht so. Ich meine, es gibt ja Leute, die sitzen auf dem Rad wie festgenagelt. Ich glaube, Erik, du hast da so ein paar Kandidaten neben Ben Healy. Wer war es, dieser komische? Verdammt.
Mehrere Hassfiguren im Peloton hast du im Profi-Peloton.
Felix Gall.
Echt?
War das nicht Felix Gall?
Ja, Felix Gall.
Der fährt immer so breitbeinig.
Der fährt so breitbeinig. Das ist so der weiß nicht, Radprofi gewordene Fußballer.
Ja, aber ich habe nichts gegen Felix Gall. Also.
Ja, aber wie gesagt, so Stil, wie man am Fahrrad sitzt, gehört halt auch irgendwie in dieses Gesamtpaket. Also,
gewisse Eleganz sollte schon da sein, aber.
Aber warum eigentlich?
Ich glaube, die Ästhetik ist mit dem Radsport schon irgendwie von jeher verbunden. Also irgendwie, man sagt ja auch Rennrädern eine grundsätzliche Ästhetik nach, weshalb wir wieder beim Thema Mountainbike sind. Mhm. So ein Rennrad als dieses leichte, elegante, feine Gerät, Sportgerät, was natürlich eine gewisse Industrieschönheit einfach verkörpert. Also rede ich jetzt mal für uns und für vermutlich fast alle Rennradfahrer, dass sie das auch einfach als schönes Gerät empfinden. Mountainbikes sind ja dann doch eher, sage ich jetzt ein bisschen als Rennradfahrer, von der gröberen Natur.
Grobschlächtig.
Grobklotzig, ja.
Also von daher glaube ich, dass der Ästhetikgedanke mit dem Rennradfahren schon irgendwie seit jeher verbunden ist.
Weiß tatsächlich gar nicht, ob dieser Boom auch auf Social Media, ich bin kein Mountainbiker, ich bin in diesen Bubbles nicht drin, aber ob der auch so krass ist wie beim Rennradfahren. Oder ob vielleicht gerade auch dieser Boom des Rennradfahrens, und da zähle ich jetzt mal das Gravelbike so ein bisschen mit dazu, weil es ja schon sehr ähnlich zum Rennrad aussieht, dass das auch der Ästhetik geschuldet ist, warum gerade Rennradfahren und Gravelbiken so boomt. Und also gerne Leserbriefe an podcast@roadbike.de, wenn ihr Mountainbiker seid und sagt, das boomt auch total. Aber zumindest kriege ich das nicht so mit.
Böse wäre, könnte man sagen, Rennradfahren ist halt ein Sport für Selbstdarsteller. Und Social Media ist halt nun mal das Medium für Selbstdarsteller. Von daher scheiden sich da
it's a match. It's a match.
Gesucht und gefunden.
Ja, also da sind wir ja eigentlich bei einer Frage, gibt es einen Punkt, an dem man zu eitel ist, also wo es dann drüber geht. Ich meine, natürlich ist ausgeschlossen, dass das jetzt für einen von uns dreien hier zutrifft.
Da bin ich leider außenstehend, was das Thema angeht.
Aber, also, was meint ihr? Kann es das geben?
Ja, ich glaube schon, da gibt es Extremfälle, wo man sagt, also das ist dann echt so drüber raus. Wie gesagt, Punkt 1, den ich anführen würde, du hast ja auch schon gesagt, jeder kann halt fahren, wie er will. Und wenn jemand dann nicht so viel Wert auf sein Erscheinungsbild legt, dann ist das...
Ja, oder ein ganz anderes.
Oder ein anderes, ist mir das dann völlig Wumms. Ich meine, einen flapsigen Spruch unter Rennradfahrern, der gut gemeint und weiß, wie man ja gemeint ist, ankommt, den muss man vertragen, aber generell sich dann durch sein eigenes Erscheinungsbild über andere sozusagen drüber zu stellen, sagen, hey, wie fährst du denn rum?
Oder so hätte es gefälligst zu sein.
Und dann anderen Vorschriften, dann finde ich, ist es halt echt, jeder kann ja, wenn man sagt, ich muss mir mein 500-Euro Radklamotten-Set kaufen, das ist mir wichtig und ist es mir wert, dann völlig okay. Aber das heißt halt lange nicht, dass das jeder so handhaben muss.
Ich glaube, man muss da auch wirklich unterscheiden, auch eine Grenze ziehen. Was ist Eitelkeit und wo beginnt Arroganz? Und
genau.
Arroganz ist, sobald du dich halt dann über andere irgendwie erhebst, andere vielleicht auch ausschließt oder anderen irgendwelche Ansagen machst. Ich finde, das geht halt gar nicht. Also wenn du selber für dich irgendwie sagst, hey, die Socken müssen zum Pedal passen, dann kannst du das ja machen. Das ist ja schön und gut. Aber man sollte halt nie andere verurteilen, wenn die es irgendwie nicht so machen oder ja.
Ja, weil glaube ich gerade
so klein, wie man es selber schön findet.
Diese Arroganz ist ja auch mal so, die mitschwingt bei Außenstehenden gegenüber Rennradfahrern, die uns dann gerne nachgesagt wird. Ich glaube, die resultiert auch ein bisschen aus wahrscheinlich Verfehlungen einzelner, aus Eitelkeit und Sendungsbewusstsein und Überheblichkeit. Aber da bin ich bei dir. Also da hört's auf.
Was habt ihr so eine Sache, wo ihr sagen würdet, das ist das krasseste und eitelste, was ihr persönlich jemals irgendwie gemacht habt, wo ihr im Nachhinein denkt, so, ja, okay, das war jetzt irgendwie entbehrt einer gewissen Logik.
Boah.
Da bin ich jetzt auch erstmal.
Ich glaube, hier müssen wir schneiden.
Also ich kann ja selber mal vorlegen. Also ein Beispiel, also ich habe einmal vor einer Ausfahrt, wo ich verabredet war im Winter, Frühling, ich weiß es gar nicht mehr, also es war auf jeden Fall Herbst oder Frühling, also in so einer Übergangszeit, wo ich eine Zeit lang die Beinhaare habe sprießen lassen, weil ich halt einfach nie kurz gefahren bin, weil es halt einfach viel zu kalt war. Und dann war ich verabredet zum Fahren und bin, und da war es dann halt auf einmal so warm, dass es halt so Knielingwetter war. Und das war noch zu der Zeit, als es tatsächlich die Socken noch relativ niedrig waren oder nah am Knöchel. Und ich Beinlinge noch nicht kannte und ich war mega Fan von Knieling. Und dann hatte ich aber halt so lange meine Beine nicht rasiert und ich fand das so schlimm, war aber auch schon wieder relativ knapp dafür, dass ich losfahren musste. Ich hatte jetzt nicht mehr mega Zeit. Und dann habe ich mir einfach die 10 Zentimeter vom Bein rasiert, die zwischen Oberkante Socke und Unterkante Knieling halt frei waren, um halt den Anschein zu erwecken von rasierten Beinen.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Und als ich da nach Hause kam und dann unter der Dusche stand und diese ungewöhnliche Haarpracht, da habe ich dann schon auch gedacht, Alter, also das war jetzt schon ziemlich Banane.
Also mir fällt eine Situation ein, ich weiß nicht, ob das Eitelkeit ist, aber da war ich mit meiner Frau in Holland wir waren mit dem Gravelbikes unterwegs und sind da so eine Dünenlandschaft an der Nordsee, müsste noch die Nordsee gewesen sein, gefahren. Und dann ging es so durch Sand und meine Frau hatte irgendwie schon geschoben, weil vorne auch, wo der Sand aufhörte und es auf dem Weg zurück lag, einfach ein Baumstamm quer, den man jetzt auch nicht springen, also ich konnte den nicht springen. Und da lief so ein älteres Pärchen vor uns. Und ich habe irgendwie gedacht so, hey, ich fahre da jetzt drauf zu, springe so ein Cyclocross-Manier ab, springe mit dem Rad drüber und hüpfe wieder drauf. Und habe dann von hinten noch gerufen, Achtung, Vorsicht, könnte ich bitte. Und die Leute haben dann auch Platz gemacht. Und als ich dann abspringen wollte, bin ich mit dem linken Fuß im Pedal hängen geblieben und habe mich einfach in den Sand geschmissen. Und
die haben applaudiert.
Ja, also meine Frau hat tatsächlich am lautesten gelacht, weil sie gesagt hat, was bist du doch so doof,
Poser.
So ein Poser. Also ich weiß nicht, ob das eitel schon so eine gewisse Form von Coolness wollte ich da, glaube ich, schon präsentieren, aber das ging nach hinten los in dem Moment. Hab mir zum Glück nichts getan. Das Ego war am dollsten angekratzt und das ist ja sowieso immer der schlimmste Schaden.
Mhm. Ja.
Ja, aber auch so Sachen wie, ich muss noch ganz dringend mal das Lenkerband wickeln, weil das halt irgendwie abgeranzt ist und so kann ich eigentlich nicht raus, was einem, wenn man allein fährt, vielleicht noch egal ist, aber man weiß, man fährt mit anderen. Nee, da muss ich noch schnell irgendwie vorher das Lenkerband wickeln. Ich meine, das ist ja auch so ein Aspekt, den ich nur einführen würde, die positiven Eigenschaften oder die Folgen von Eitelkeit, dass man ja schon auf sein Material guckt, dass man das Ding, obwohl es komplett unsinnig ist, jetzt hier im Winter, man fährt draußen, man ist 3 Kilometer gefahren, das Rad ist sofort eingesaut von oben bis unten und du kommst nach Hause und das Erste, was du machst, ist das Rad wieder zu putzen. Denkst du auch so, okay, wenn ich morgen fahre, sieht es nach 3 Kilometern wieder genauso aus. Es ist völliger Bullshit, was ich hier mache, aber irgendwie mit einem dreckigen Rad losfahren ist irgendwie schwierig.
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass meine Eitelkeit da dann aussetzt. Also die endet dann an der Pflege der Kette und an den Sachen, auf die man halt Acht geben sollte. Aber ich habe es tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann losgefahren bin mit dem dreckigen Rad und dann unterwegs dachte, also vor allen Dingen, wenn du das letzte Mal im Regen gefahren bist und das sieht wirklich schlimm aus, hast die Kette und so gemacht, alles gut, da ist jetzt kein Rost oder sonst irgendwas, aber dann ist es gutes Wetter und du fährst halt mit diesem komplett eingesauten Fahrrad und alle anderen haben halt die schicken, glänzenden, blitzenden Fahrräder und du hast halt die Drecksschleuder da unter dir. Das ist, ja, gut, insofern stimmt, hätte Eitelkeit auch was Positives, wenn die diesbezüglich da bei mir noch ein bisschen mehr ausgeprägt wäre, dass man das Rad halt immer sauber hält.
Ja, da lobe ich mir halt Gravelbikes, da bin ich irgendwie nicht so. Also wenn das dreckig ist, das finde ich, das gehört irgendwie dazu.
Der Ritterschlag.
Ja, das macht mir dann nichts aus, weil ich habe mich schon ertappt, dass ich abends irgendwie kurz vorm Schlafen gehen dachte und habe an mein dreckiges Rad im Keller gedacht und dachte so, nee, komm, du wirst noch einmal irgendwie drüber, damit es einigermaßen okay aussieht. Du kannst es nicht da so dreckig hängen lassen.
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo. Und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge.
Das war die Werbekarawane.
Was für Eitelkeiten, also da sind wir ja bei einem ganz interessanten Aspekt, dass die Eitelkeit nicht an der Person aufhört, sondern am Material weitergeht. Habt ihr so besondere Eitelkeiten am Fahrrad?
Ne, also was diese Tuning-Szene, die es ja auch mal eine Zeit lang gab, mit irgendwelchen speziellen Tubeless-Ventilen, die dann irgendwie in Regenbogenfarben schillern und so kleine Nicklichkeiten, die man sich da irgendwie, da war ich irgendwie relativ unbeleckt.
Also bei Reifen ist bei mir, das Reifenlogo muss mittig über dem Ventil stehen. Also ganz schlimm, wenn das irgendwie.
Wenn das asymmetrisch ist.
Wenn das asymmetrisch ist.
Das stimmt, das bei mir auch.
Ich hatte mal irgendeinen Reifensatz, ich weiß nicht mehr welcher, aber da habe ich das, der Reifen hatte eine Laufrichtung und wenn du dann den montiert hattest, musstest du dir aussuchen, wenn du von der Antriebsseite aufs Fahrrad guckst, ob es über dem Ventil steht, dann steht es aber von der anderen Seite nicht über dem Ventil, weil es nicht wirklich auf der spiegelverkehrt exakten Seite drauf war. Und dann habe ich echt so da gesessen und gedacht, scheiße, was, wie machst du das jetzt? Na gut, wenn ich mein Fahrrad mal fotografiere für, jetzt mal wieder bei Social Media.
Antriebsseite,
dann muss es von der Seite perfekt aussehen.
Conti Grand Prix 5000, bei denen ist es so, dass das Continental-Logo, wenn du das über dem Ventil platzierst, dass das Grand Prix 5000 ist so in so einem ganz Schwarzton, dass du es eigentlich fast nicht sehen kannst, aber die Fahne, die ist halt die Deutschlandfahne, weil es ja in Korbach hergestellt ist, die ist halt farbig. Und die ist aber natürlich eben von diesem Grand Prix 5000 und versetzt. Und die kriegst du halt nicht. Du hast entweder das Continental nicht gerade über dem Ventil oder unten auf der Gegenseite die Fahne asymmetrisch so ein bisschen versetzt. Das hat mir immer schwer zu, oder das macht mir immer noch schwer zu schaffen.
Ja, das.
Das sind dann, wenn die Eitelkeit zu groß ist, dann musst du dich mit solchen Dingen rumplagen, die dir den Nachtschlaf rauben.
Ich versuche auch immer, wenn ich Thema Reifen, ich versuche immer auch Reifen mit einer hellen Flanke oder zumindest mit irgendeiner nicht schwarzen Flanke. Sieht schon irgendwie geiler aus. Ich muss dazu sagen, mein Fahrrad ist ein relativ knalliges Blau. Und ich hatte wirklich irgendwann mal, so, war mit einer der ersten Fahrten, wo ich das Fahrrad hatte, hatte ich auch helle Reifenflanken montiert und stand dann irgendwo an der Ampel und habe gewartet, dass das grün wird. Und auf der anderen Seite stand ein Mädel oder ja junge Frau, so Anfang 20 wahrscheinlich, sah mich so und lächelte mich irgendwie so die ganze Zeit an und grinste so. Und ich dachte so, okay, so, was will die jetzt? Also fragte ich mir jetzt gleich mal eine Telefonnummer oder was ist. Und als dann grün wurde und wir uns entgegenkamen, sagte sie so im Vorbeigehen so, oh, schickes Rad. Und ich dachte, oh, danke. Und das hat mir wirklich, wirklich den Rest der Ausfahrt versüßt, weil ich so dachte, Dankeschön. Mhm. So, es hat mein Ego und meine Eitelkeit voll bedient an dem Tag.
Wenn sie die Nummer hätte haben wollen, hätte dich das total verwirrt ja, und überfordert.
Gesagt, willst du nicht lieber was über mein Fahrrad sagen?
Aber dass sie das Fahrrad, das war super. Ja, ja, also ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Aber ja.
Aber sonst überlege ich so, Eitelkeit, also sauberer Antrieb ist bei mir auch so ein Fetisch. Ich finde so
Sachen wie,
deswegen bin ich auf Kettenwachs umgestiegen.
So knarzende Ketten ist halt eben jetzt mal rein akustisch, geht nicht. Also ich weiß, ich hatte mal bei einer, ich weiß gar nicht, was für ein Rennen es war, auf jeden Fall tatsächlich so einen längeren Anstieg und dann fuhren halt so eine ganze Gruppe von Leuten, da war halt einer, dessen Rad und die Schaltung furchtbar geknarzt und gequietscht hat. Und er fuhr halt dummerweise genau mein Tempo. Also es war halt so, weder, dass der irgendwie weggefahren ist, noch, dass ich ihm hätte wegfahren können, aber wir sind quasi das ganze Rennen zusammengefahren. Ich hab mal so, Gottes Willen, ein bisschen mehr Öl und wie das Material, dass es nicht ganz so nervig knarzt. Weißt du, kritterding, 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 kritterding und ich so, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Rad so einen Lärm machen würde bei so einem Event? Ja. Also,
wie ist es bei euch mit den Sachen, die noch ans Rad drankommen? Brunki, ich weiß bei dir, du fährst nie mit zwei verschiedenen Trinkflaschen.
Ja. Warum? Ich brauche mal Trinkflaschen in einem Set, gleiche Farbe, gleiches Muster, gleiche Größe. Also irgendwie so die eine so und die andere so. Und die Farbe muss halt zum Rahmen passen. Also so, gut, schwarze Trinkflaschen sind safe.
Geht immer.
Aber es muss schon farblich zum Rahmen passen. Und ich bin auch eher bei den zwei kleine Trinkflaschen und nicht zwei große, weil das, finde ich, ist optisch auch irgendwie widerstrebt mir. Also das muss dann echt irgendwie ein 40-Grad-Tag sein, wo ich weiß, okay, ich habe 3 Stunden lang keine Tankstelle in der Nähe. Weil ich wirklich so maximales Flüssigkeitsvorrat mitnehme, aber normalerweise.
Also du hältst lieber ein, zweimal öfter an als große Trinkflaschen.
Ja, weil mein Zeug wird ja eh relativ schnell warm im Sommer und dann kannst du auch öfter nachfüllen. Aber wie gesagt, die müssen für mich kleine Flaschen sein und zwei identische Trinkflaschen. Ich könnte mir auch nie zwei unterschiedliche Flaschenhalter ans Rad machen irgendwie.
Ja, das stimmt.
Also es sind ja auch so Sachen, die...
Ich finde Lenker und Sattel, also Lenkerband und Sattel sollten eine Farbe sein, genau wie Socken. Idealerweise Socken, Schuhe und Helm die gleiche Farbe haben sollten.
Ich meine, noch weiße Socken ist ja auch so ein Ding. Also das ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren so mega angesagt. Vorher war es ja so, okay, weiß, darf auch mal ein bisschen bunt sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, weiße Socken sind jetzt so unfassbar.
War das nicht so in den 60er, 70ern auch schon, dass so schwarze Schuhe, weiße Socken
ja, das war ganz früher. Der
Standard
also,
war?
Früher schwarze Schuhe, weiße Socken. Mittlerweile müssen die Schuhe ja auch weiß sein.
Ja.
Also
Und dann der Helm aber eben auch, weil sonst ist also alles, was so zu asymmetrisch ist, finde ich.
Und aber auch, ich meine, die Sättel sind ja mittlerweile fast alle schwarz. Es gab ja mal früher noch mehr weiße Sättel, da musste man ein weißes Lenkerband für fahren, was natürlich Ich habe mein letztes Wort geschrieben über weißen Unsinn, wo ich entsprechend für abgestraft worden bin, weil weißes Lenkerband ist halt die Pest am Arsch. Das wickelst du, dann sieht es schön aus und dann hast du doch irgendwo an irgendeiner Stelle in deinen Händen irgendwie Kettenöl oder sonst was und zack, dann ist es eingesaut. Mhm. Oder du fährst und dann natürlich regnet es auf der ersten Ausfahrt und den Schmodder kriegst du ja da nie wieder so richtig raus. Mhm.
Satteltasche? Ja, nein, bei euch?
Also ich bin Fan von der Sattelflasche.
Sattelflasche.
Nicht Sattelflasche, sondern wie heißt das?
Werkzeugflasche.
Ja.
Wir hatten es ja eigentlich auch schon in unseren Rennrad-Gadgets Hot or Not, haben wir das ja auch schon diskutiert, aber das ist ja für viele auch so ein Zerstörung der Filigranität des Rennrades.
Die Flasche?
Die Satteltasche.
Oder generell. Die Tasche, okay.
Ja. Mhm. Also ich habe die da auch immer dran, einfach aus reinem Nutz, weil da habe ich sie dran, da ist alles drin, was ich brauche.
Ich finde es tatsächlich auch aus ästhetischen Gründen, wenn da nichts ist. Also wenn der Sattel quasi clean ist, wenn da nichts hängt. Und deswegen auch immer die Werkzeugflasche. Mhm. Und dann nur im Hochsommer, wenn ich halt dann wirklich lange Touren mache und auch viel zu trinken, dann nehme ich 2 Flaschen und dann
kommt die Satteltasche dran. Da gehe ich Kompromisse ein. Ich habe sowohl die Satteltasche dran, als auch die Minipumpe habe ich immer am Rahmen dran.
Das wäre meine letzte Frage dazu gewesen. Minipumpe am Rad, ja, nein.
Weil sonst, ich kenne mich, fahre ich in 50% der Fälle los und habe halt die Pumpe nicht eingesteckt. Da kenne ich mich zu gut. Da muss dann immer schnell alles zusammenpacken, Handy, Schlüssel und dann, ach scheiße, die Minipumpe, weil man braucht sie ja erfahrungsgemäß in 98% aller Ausfahrten braucht man sie ja eigentlich nicht. Mhm. Deswegen, wenn man die sich nicht alles so mal exakt parat legt, okay, das ist alles, was ich mitnehmen muss und da tue ich es wieder hin, wenn ich zurückkomme und es fliegt nicht irgendwie halt mit der Wäsche irgendwo durch die Gegend rum und muss sie dann noch zusammensuchen, dann ist meine Erfahrung, wenn ich keine Satteltasche und keine Pumpe am Rahmen habe, dann vergesse ich das Zeug. Und dann stehst du halt im Zweifel dann doch da und weißt nicht weiter.
Eine Frage, wenn man solche Eitelkeiten hat, was ist denn das Problem, wenn man es dann anders macht? Oder wenn man vielleicht auch gezwungen ist, es anders zu machen?
Wie meinst du das?
Ich habe gerade nochmal über die Farbe der Socken nachgedacht, wo ich auch absoluter Fan von Weiß bin und Schwarz zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde als Fahrradsocken. Und
schwarze Socken gehen nur im Winter unter Beinlingen.
Dann ist oder es, bei ja, Regen. Ja, das, ja, das ist okay. Aber auch bei Regen eigentlich nicht, finde ich. aber wir hatten ja, als wir unsere derzeit aktuellen Roadbike-Klamotten gekriegt haben, zu denen zählen ja schwarze Socken mit dem roten Roadbike-Rand quasi, wo dann auch das Roadbike-Logo draufsteht.
Muss ich gestehen, die habe ich nie angehört.
Genau, und das meine ich. Also ich habe die dann schon, am Anfang habe ich die immer angehabt, weil ich dachte,
Rollensocken.
Gehört halt dazu, gehört halt zum Outfit. Und also was ist, wenn einen die Eitelkeit irgendwie so trifft, dass man, ja, irgendwie fühlt man sich dann nur unwohl oder so? Oder
oh, ich überlege gerade. Also bei den Socken speziell war es tatsächlich die Länge, die mich eher so gestört hat, dass sie mir einfach zu kurz waren. Und ich weiß nicht, wenn ich dann irgendwie so runtergucke und mein Bein sieht irgendwie so geil aus wie sonst.
Nackt aus.
Nackt aus. ja, ist schon, wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich traurig, was das mit einem im Kopf macht, ne? So über was man sich eigentlich teilweise definiert. Obwohl ich jetzt von mir behaupten würde, ich bin keiner, der sich über irgendwelche Dinge definiert, aber irgendwie
dann doch.
Irgendwie dann doch, ja.
Ja, ich meine, in gewisser Weise wichtig ist es ja einem dann schon. Also klar, wenn es sein muss, dann muss es sein.
Aber wird die Fahrt, wird das Erlebnis, die, keine Ahnung, die Endorphine, die dann beim Fahren ausgeschüttet werden, werden die schlechter, nur weil du die falsche Sockenfarbe hattest?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn man irgendwie von sich überzeugt, das jetzt mal positiv formuliert, dann habe ich das Gefühl, fahre ich Berge anders und selbstbewusster hoch, als wenn ich jetzt irgendwie jetzt nicht sage, boah, das Outfit ist jetzt nicht so mega, weil ich meine, wir testen halt auch und dann kann man sich nicht immer alles aussuchen bis ins letzte Detail, sondern dann ist halt, was halt dann verfügbar ist als Testprodukt und dann fährst du mit Sachen, denkst du, ja, okay, man probiert halt aus, wie funktioniert's, passt die Sockenlänge, passen Bündchen und so weiter und so fort. Auch wenn man sagt, okay, jetzt optisch wäre es jetzt nicht mein Fall, Und wenn man dann wiederum Sachen hat, die mir einem persönlich einfach gefallen.
An den Tagen fährst du beschwingter.
Finde ich schon, dass man dann irgendwie selbstbewusster losfährt.
Das rundere Erlebnis. Mhm.
Also.
Ich erinnere mich an, ich habe vor 2 oder 3 Jahren so einen Cargo-Bib-Test gemacht, also Rennradhosen mit Oberschenkeltasche noch außen dran. Und da war ein Modell dabei, das saß wirklich überhaupt nicht gut. Also vielleicht lag es an mir, aber die war irgendwie zu kurz und gleichzeitig aber auch zu weit. Und ich habe die schon als wir alle Hosen dann beisammen hatten, habe ich die alle schon mal so in Begutachtung genommen und schon mal so kurz Probe angezogen und schon gemerkt, uiuiui, damit der, das könnte ja was werden. Und die habe ich dann tatsächlich auch auf einer relativ kurzen Testrunde angezogen. Also die habe ich auch nicht öfter getragen, als ich musste. Und das war schon, da weiß ich noch, dass ich so abends gesagt habe, oh Gott sei Dank, hast du die jetzt getestet und gut ist und kannst deinen Eindruck schreiben und musst die nie wieder anziehen.
Was können wir festhalten vom Thema Eitelkeit und Radsport?
Weiß also nicht, das Hand in Hand.
Ja, irgendwie geht's Hand in Hand, wie ich ja gesagt habe, Ästhetik und Radsport. Ich weiß nicht, ob es wirklich nicht eitle Rennradfahrer wirklich gibt, also denen komplett egal ist, wie sie aussehen, was sie fahren, in welchem Zustand ihr Material ist, also die ganzen Aspekte, die wir jetzt da, wenn jemand sagt, okay, wie ich rumfahre, ist mir völlig Wumms, aber auf mein Rad lege ich Wert, ist ja auch schon wiederum eine Form von Eitelkeit, also von daher warten wir auf Zusendungen von Fotos von Rennradfahrern, die sagen, ich bin nicht eitel und hier ist der Beweis dafür.
Ja, wir warten aber auch, also was heißt warten, aber wenn ihr das Bedürfnis habt, uns ein Foto zu schicken, auf dem ihr mit dem ihr unterstreichen wollt, dass ihr ganz besonders gut und abgestimmt unterwegs seid, dann dürft ihr das natürlich auch gerne.
Auf jeden Fall.
Also von daher glaube ich, müssen wir alle.
Ich glaube, so eine gewisse Eitelkeit, also wir hatten es ja gerade von diesem, was macht das mit einem, wenn man jetzt nicht so super durchgestylt oder sich nicht so wohlfühlend unterwegs ist. So ein gesundes Maß an Eitelkeit trägt ja auch zu diesem Lebensgefühl Rennradfahren irgendwie bei. Gut auszusehen, sich gut zu fühlen, Spaß zu haben. Was wir ja vorhin auch gesagt haben, es darf natürlich nicht irgendwie ins Krankhafte oder ins Dissen von anderen abrutschen, dass man irgendwie sagt, okay, mit dem fahre ich nicht, weil der die Socken immer links rumträgt. Das sollte natürlich nicht der Fall sein.
Ich habe mich letztens ertappt, wie ich tatsächlich festgestellt habe, scheiße, ich habe die linke Socke rechts angehabt und die rechte Socke links. Und da weiß ich, wo der 30er Schnitt hingegangen ist.
Weiß nicht, warum sich das Ozonloch wieder schließt. Ja. Gleich die Erdrotation verlangsamt.
Genau.
Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt Zuschrift kriegen und ob wir überhaupt Leser-Meinungen dazu bekommen. Würde mich aber sehr freuen. Also schreibt uns gerne an podcast@roadbike.de, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Oder ob ihr jetzt sagt, dass die Folge war völlig daneben, die drei Selbstdarsteller oder keine Ahnung, wie auch immer, hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann schreibt uns das auch.
Oder ob ihr sagt, es geht noch selbstdarstellerischer als bei uns, dann immer her damit. Ja.
Ja, dann danke euch fürs Zuhören. Folgt uns auf unseren Kanälen, auf Social Media, Instagram, Facebook. Schaut mal im Kiosk vorbei, ob ihr unsere Ausgabe findet und erwerbt diese reichlich.
Und auch sehr gerne im Abo. Wir haben nämlich gerade eine Abo-Aktion unter roadbike.de. Jetzt müsste man noch den Link kennen.
Jetzt müssen wir noch den Link kennen, ja.
Podcast-Abo, glaube ich.
Wir packen ihn euch in die Shownotes.
Sehr, sehr gut gerettet. Da
seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Genau, da könnt ihr nämlich zweimal Roadbike kostenlos testen. Bekommt ihr nach Hause und könnt Roadbike lesen und ausprobieren, ob euch das Spaß macht.
Und dann habt ihr auch die Gesichter zum Podcast.
Und denkt euch, die können sich Eitelkeit leisten. Mann, Mann, Mann.
Genau.
In diesem Sinne.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.